Horst Gungel liest aus seinem Buch Jesus, die erste Indienreise, das Kapitel 5, der Jüngling. Ich weise darauf hin, dass ich dieses Mal verzichtet habe, in Fußnoten Erläuterungen zu geben, um es besser lesbar, besser hörbar darzustellen. Die Fußnoten haben sich alle auf Bibeltexte bezogen, wo belegt wird, dass das, was ich dort entnommen habe, so im Evangelium steht. Hier also Kapitel 5 meines Buches mit dem Titel Der Jüngling. Die Evangelisten berichten uns wenig über Kindheit und Jugend Jesu. Einzig der Evangelist Lukas erzählt, dass Maria und Josef den Knaben Jesus zum Passafest, das ist ein jüdisches Fest, entspricht zeitgleich in etwa unserem Ostern, dass sie ihren Sohn also nach Jerusalem mitnahmen. Das ist eine recht beachtliche Reise von 140 Kilometern einfache Entfernung, die damals in etwa 4 bis 6 Tagesetappen zurückzulegen war. Ein besonderes Ereignis soll sich abgespielt haben, als Jesus 12 Jahre alt war. Jesus fand die Vorträge der Rabbiner in Jerusalem interessant. Jedoch genügten sie seinem kritischen Verstand nicht. Er fragte, er widersprach und er argumentierte. Einiges schien ihm doch äußerst fraglich. Der Gott, der im Tanach auftrat, in der jüdischen Bibel, der schien jähzornig zu sein. Das war etwas, was Jesus aus seiner Kindheit kannte und inzwischen überwunden zu haben glaubte. Wie konnte es sein, dass Gott seinen Jähzorn nicht im Griff haben sollte? Ein guter Gott musste ein Gott der Liebe und des Mitgefühls sein. Er musste gleichmütig sein und darf keine negativen Emotionen haben. Einige der Rabbiner, der jüdischen Priester, verbaten sich diese Kritik und wollten den Knaben wegen Aufsässigkeit aus dem Tempel jagen. Es gab aber auch andere, die fanden, Fragen von Jesu absolut berechtigt. Besonders 3 Rabbiner imponierten dem jungen Jesus. Ein älterer, ich nenne ihn hier Primus, und 2 jüngere Mönche, ich nenne sie Secundus und Tertius. Diese lange Disputation zwischen Jesus und den 3 Rabbinern zog sich über mehrere Tage. Sie könnte in etwa so verlaufen sein. Jesus sagt, ich bin begeistert von der Kraft Jahwes, Gottes. Aber manchmal frage ich mich, kann ein gütiger Gott so handeln? Nehmen wir beispielsweise die Sache mit der Sintflut. Jahwe soll durch diese riesige Flut alle Menschen ausgetilgt haben, bis auf eine Familie, die des Noah. Waren denn alle anderen so von Grund auf böse, dass sie mit dem Tod bestraft werden mussten? Auch kleine Kinder? Und Primus antwortete ihm, ich kann dich gut verstehen, Jesus. Auch mir sind nur allzu oft Zweifel gekommen an dem, was im Tanach steht. Schon als junger Mann habe ich ganz ähnliche Fragen gestellt. Ich habe da Ablehnung erfahren, so wie du heute. Das war auch während meiner Ausbildung als Rabbiner zu. Eines Tages nahm ich einer meiner Ausbilder, ein alter Rabbiner, der mir immerzu verständnisvoll zugehört hat, mit in ein geheimes Zimmer unter dem Tempel. Dort waren viele Schriftschrollen. Er holte 4 davon heraus und las mir daraus vor. Es war immer genau dieselbe Stelle aus dem Tanach. Die erste Version kannte ich. Es war ein Abschnitt, der auch beim Passafest vorgetragen wurde. Aber jede der 3 anderen Variationen war verschieden. Eine war noch ähnlich, die 2. sehr viel ausführlicher und die 3. nicht nur kürzer, sie schien auch widersprüchlich gegenüber den anderen. Der altertümlichen Sprache nach musste sie die älteste der drei Schriften sein. Ich war verwundert und fragte meinen Ausbilder, »Und was ist nun wahr?« Der lächelte und sagte mir, »Das wisse nur Jahwe allein. Ich aber soll einfach mein Herz befragen. Würde ein gerechter und liebevoller Gott so gehandelt haben?« »Und seitdem weiß ich«, sagte Primus, »dass ich immer vorsichtig sein muss, wenn irgendjemand sagt, es steht aber geschrieben.« Und Sekundus, einer der anderen Rabbiner, ergänzte, »Weißt du, Jesus, ich bin auch Rabbiner, aber auch ich zweifle oft. Mein Onkel, den ich sehr schätze und den ich vor einigen Jahren besucht habe, gehört einer Sekte an, sie nennen sich die Essener, fromme Leute, die ein gottgefälliges Leben führen. Sie lehnen jede Form von Gewalt ab. Sie essen nicht einmal Tiere, weil sie sagen, dass auch diese Jahwes Geschöpfe sind und dass sie leben und nicht sterben wollen. Ich war sehr beeindruckt von der Frömmigkeit und der Genügsamkeit dieser Leute. Ich habe mich gefragt, ob ich nicht zu ihnen gehen sollte. Vielleicht wäre es besser gewesen, aber ich muss zugeben, dass ich ein schwacher Mensch bin und lieber als angesehener Rabbiner hier lebe, als in Armut wie Sie. Und zugegebenermaßen liebe ich auch den Wein, den Sie nicht trinken, weil Sie sagen, er trübe den Geist.« Jesus war beeindruckt von diesen Aussagen. Er wollte noch mehr wissen. Er fragte, »Kann es sein, dass es viele unterschiedliche Ansichten über Gott gibt und dass niemand wirklich weiß, welche die richtige ist? Gibt es vielleicht noch andere Sekten, die das Leben im Luxus ablehnen und ein freies Leben und genügsames Leben führen, wie die Vögel des Himmels, die nicht arbeiten und doch satt werden und die vielleicht Gott näher sind als wir?« Nun erzählte Tertius, »Ich habe von so einer Sekte in Ägypten gehört. Sie sind zwar keine Juden, aber sie sind sehr fromm. Sie verehren einen Erleuchteten, der vor Hunderten von Jahren gelebt haben soll. Sie heilen die Krankheiten des Körpers und der Seele nach einer eigentümlichen, aber logischen Methode in 4 Schritten. Sie ergründen erst, was das Problem ist. Das ist noch ganz normal. Aber statt nun die bekannten Heilmittel anzuwenden, fragen sie dann nach den Ursachen. Und nun bekämpfen sie nicht die Krankheit mit den üblichen Methoden, sondern sie entscheiden sich, die Ursache zu bekämpfen. Und schließlich machen sie einen genauen Plan, wie man die Ursache bekämpfen kann.« Sekundus ergänzte, »Ja, von denen habe ich auch bei den Essenern gehört. Diese Sekte nennt sich Therapeuten und den Plan, den sie machen, um die Ursache des Leidens zu bekämpfen, nennt man Therapie. Einige renommierte griechische Ärzte sollen diese Methode schon übernommen haben.« Jesus war begeistert, von so vielen neuen Dingen gehört zu haben, und er sagte, »Wahrlich, ich sage euch, ich werde diese Essener aufsuchen und vielleicht auch die Therapeuten. Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als uns unsere Schulweisheit lehrt und als im Tenach stand.« 3 Tage später fanden Josef und Maria ihren Sohn im Tempel wieder und nahmen ihn mit zurück nach Nazareth. Dort arbeitete er noch einige Monate, wie zuvor auch schon, als Gehilfe seines Vaters und erlernte das Handwerk des Zimmermanns. Jesus hatte jetzt mit 12 Jahren das Alter erreicht, in dem die Eltern nach einer möglichen Braut ausschauen und erste diesbezügliche Einladungen arrangieren. Sie dürften mit ihren Überlegungen während der Reise oder jetzt in den Monaten, der bei seinem Vater das Handwerk erlernte, begonnen haben. Für Jesus aber, der gerade für spirituelle Themen entflammt war, war das eher eine Bedrohung. Er musste jetzt handeln, bevor man ihn in ein Familienleben zwang.